Ich bin hier am Telefon verbunden mit Jan St. Werner von der Akademie der Bildenden Künste. Kannst du uns ganz kurz erklären, was du an der Akademie machst?
Also ich habe eine Professur für interaktive Medien und dynamische akustische Forschung an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg und habe mit meiner Klasse zusammen einen Schwerpunkt gelegt auf die Erkundung der Wirklichkeit und aller ihrer Komplikationen unter dem Vorzeichen des Klanges, also dessen, was wir gemeinhin unter Sound oder Klang verstehen und was sich in vielerlei Manifestationen zeigt, ob das Musik ist oder psychologische Phänomene, die sozusagen nur im Kopf abgehen oder auch zusammen Musik machen, also soziale oder gesellschaftliche Besonderheiten, die so der Arbeit mit Klang irgendwie zuzuschreiben sind. Und und dann noch so ein paar andere Aspekte wie wirklich Akustik, Architektur, so Parameter, die dem Klang zu eigen sind, die wir auch zur Wahrnehmung und Orientierung brauchen. Und das Ganze dann unter dem Gesichtspunkt ist, als Künstler zu verstehen, also wirklich sozusagen Klang jetzt mal metaphorisch als künstlerisches Material zu verstehen. Und dazu kommt dann die Technik und da ist man dann wieder bei den interaktiven Medien.
Ihr habt jetzt an der Akademie am kommenden Wochenende ein Symposium gestartet, das nennt sich Real existierende Utopien, wie Kunst und Technologie helfen können, neue Gesellschaften zu gestalten. Das ist ja ein wirklich spannendes Thema und irgendwie auch ein Thema, über das heute gar nicht mehr so viel geredet wird. Also im gesellschaftlichen Diskurs finden Utopien gefühlt immer weniger Raum. Was ist denn eure Hoffnung oder euer Anliegen, was bei diesem Symposium passieren soll?
Denn der Titel ist ja so ein bisschen wie so ein Vexierbild. Einerseits postuliert er was ja eigentlich nicht geht, weil eine Utopie eigentlich ein Unort ist, also etwas, was quasi auch unerreicht bleiben soll, etwas, auf das man zusteuert, was man realisieren will, aber es vielleicht auch so gar nicht kann. Das gehört zur Utopie, also es ist so eine Art Fata Morgana. Dass sie aber real existiert, heißt, dass es was ist, was wir brauchen. Also ob man Sehnsüchte nennen will oder Ziele oder Visionen oder so eine Art künstlerischer Weitblick vielleicht, da gehört so die Utopie dazu. Und dass wir das aber verbunden haben mit diesem Begriff real existierend, da spielt dann vielleicht so dieses Sozialistische mit rein,
die DDR.
Also der real existierende Sozialismus, ne? Das war ja das, also so hat sich ja die DDR genau. Selbst definiert. Es gibt noch andere real existierende Sozialismen auf der Welt, auch manche, die noch existieren, aber es sind natürlich Marginalerscheinungen. Worum es uns ging, ist, diesen Bogen zu spannen zur russischen Revolution, die jetzt genau 100 Jahre zurückliegt, also die Zeit eigentlich zwischen 1920 oder so kurz vor 1920 bis in die 30er hinein, nicht nur, weil es Parallelen gibt zur heutigen Zeit, aber auch, weil eben da dieses Zusammenkommen, dieses Aufeinandertreffen und auch Ineinandergreifen von Technologie, von Kunst, von Vision, von Utopie, von der Vorstellung einer neuen Gesellschaft, aber auch wirklich dann ganz konkret mit der Notwendigkeit, eine neue Gesellschaft herzustellen. Es ging wirklich darum, eine neue Form zu finden für diese, große und weitreichende, also geografisch weitreichende Gesellschaft, die dann nach dem Umsturz des Zarenregimes quasi, also wirklich von der von der Monarchie zur Demokratie, sagen wir mal, also, dieser krasse Wechsel, ja, das ist ja wie so ein kaltes Bad gewesen und so, und was da möglich wurde, was da losgetreten wurde, und da waren Utopien natürlich auch extrem wichtig und das ging jetzt nicht von heute auf morgen. Diese Utopien haben sich natürlich lange vorbereitet oder griffen in Utopien, die schon Jahrhunderte alt waren, aber es war eben ein Zeitalter, in dem das sehr stark war, und wir wollten diesen Bogen spannen und sagen, erstmal 100 Jahre sind nicht so viel, das ist eine Zeit, die immer noch relevant ist, die es immer noch sich lohnt zu untersuchen, dann unter dem Aspekt dessen, was wir in der Klasse auch machen, in der dynamischen akustischen Forschung, also wie wurde vor 100 Jahren schon mit Klang gearbeitet? Das geht von wirklich Klangerzeugern, also ersten Synthesizern und Klangmodulationsmöglichkeiten, Aufnahmetechniken, Collagetechniken und so weiter. Da gibt es ganz, ganz interessante und ganz wichtige Bereiche. Da wird Andriy Smirnov auch einiges erzählen. Der hat ein sehr, sehr großes und interessantes Archiv in Moskau aufgebaut, was auch für mich, ich bin auch Musiker und mache elektronische Musik, auch wichtig ist. So, das ist so ein Aspekt, aber der andere ist eben wirklich, was ist da für eine Gesellschaft entstanden und was haben wir jetzt gerade für eine Situation, in der eigentlich auch neue Gesellschaften entstehen müssen? Was haben wir für eine Zeit gerade, in der für viele ja sehr beängstigende Entwicklungen stattfinden? Und wir versuchen eben nicht hysterisch darauf zu reagieren oder abwehrend, sondern wie das ja im besten Sinne vielleicht Künstler machen sollten und wofür auch die Kunstakademie ja stehen soll, dass man sagt, wir nehmen diese Herausforderungen an, wir experimentieren damit und wir gehen offen auf diese Gegenwart zu, die eigentlich jetzt schon eine sehr wichtige, in der wichtige Entscheidungen für die Zukunft getroffen werden. Also es klingt ganz abstrakt, aber wir wollen eben wirklich historische Sachen abklopfen, besprechen, wie sind die jetzt, wie bestehen die heute und wollen auch mit dem Publikum interagieren. Also wir wollen, dass die Leute auch teilnehmen. Es gibt immer wieder Platz für Fragen oder Gesprächsrunden und so. Und dann soll das eigentlich so ein Miteinander werden.
Ich fand das ganz interessant. In der Programmbroschüre steht, dass gesellschaftliche Optimierung in Mikrosystemen des Bestehenden gedacht wird und nicht wirklich als global oder veränderlich verstanden wird. Das knüpft für mich so ein bisschen in die Richtung an, dass gerade linke Politik zurzeit, wenn sie an die Gesellschaft denkt, eher an einem kleinen Stellschrauben dreht, statt einen großen gesellschaftlichen Entwurf zu präsentieren. Und jetzt schreibt ihr weiter, dass die bildende Kunst eigentlich sich als Teil einer gesellschaftlichen Bewegung sehen sollte, statt als kritisches Dekorationsobjekt eines aussterbenden Bürgertums. Kann man von dem Symposium legitimerweise erwarten, dass so auf die Frage, die das aufwirft, auch Antworten gefunden werden? Oder ist es gar nicht möglich, sowas zu beantworten?
Doch, klar. Also das beantwortet sich ja auch schon aus der Praxis und aus dem, wie man miteinander umgeht und dass man solche Symposien überhaupt halten kann und wie man miteinander spricht. Es ist ja auch nicht so, dass eine linke Revolution oder hoffentlich auch keine rechte Revolution mehr dazu führen würde, dass alle sozusagen stramm stehen und irgendwie in die gleiche Richtung laufen. Also hoffentlich existieren solche Entwürfe auch nebeneinander und werden auch nicht Eigenwilligkeiten, Idiosynkrasien, Mikrobewegungen davon erstickt, dass es irgendwie so einen großen Gedanken gibt. Natürlich gibt es irgendwie global gesehen Dinge, die absolut schlecht sind und an denen man arbeiten muss, die man aber nicht von heute auf morgen und auch sicher nicht durch eine Revolution verändert, denn die Lehre, die haben wir ja schon gezogen, dass man aus gewaltsamen Revolutionen sehr schwierig eine friedliche Gesellschaft entwickeln kann. Und die Utopie, und das ist auch was, wenn wir jetzt schon solche Begriffe wie links und rechts verwenden, ganz essentiell ist als Begriff in sozusagen einem stetigen Verändern der Gesellschaft, ist eben, dass man davon ausgeht, dass es nie perfekt sein wird. Wir werden nicht einfach einen Umsturz herbeiführen und dann haben wir dann irgendwie eine prima Gesellschaft und allen geht es bis in die Unendlichkeit gut. Es wird immer wieder nachgebessert werden. Wir müssen immer wieder verändern. Und da kann man von Künstlern oder von einem künstlerischen Denken oder einem künstlerischen Zusammensein, ja, künstlerischen Gesellschaften, ob die kleiner oder größer sind, sehr viel lernen, weil da nichts nie perfekt ist. Weil ständig jeder Tag eigentlich im Grunde neu gestaltet werden muss. Und das steht ganz energisch und ganz entschieden gegen ein Weltbild, das davon ausgeht, dass der Mensch auf eine ganz bestimmte Art und Weise gestrickt ist, dass er sich nicht verändern können wird, dass der Mensch im Grunde eine Bestie ist, die es zu domestizieren gilt. Und dahinter steckt auch ein, ich würde sagen, ein stramm rechtes Weltbild, nämlich das davon ausgeht, der Mensch muss gezüchtigt werden. Und wir müssen die Menschen alle gleich wahrnehmen und dann können wir Organisationssysteme finden, in die wir dann auch jeden gleich einordnen. Und wenn es linke Modelle gibt, also sagen wir mal linke breiten wirksame Modelle, ja, massenwirksame Modelle wie den Maoismus oder den Stalinismus, dann sehe ich eigentlich sehr wenig Unterschiede zu einem rechten Denken. Das ist so ein Streit, den kann man ein andermal führen, dass die Rechten sagen, ihr Linken seid genauso schlimm und extrem links ist genauso schlimm wie extrem rechts. dem möchte ich energisch widersprechen, auch mit diesem Symposium. Das, was eigentlich das linke Denken ausmacht, ist ein ständiges Nachjustieren und ein ständiges Weiterentwickeln und weiter verbessern und weiter verändern wollen. Davon ausgehend, dass der Mensch nicht perfekt ist und es auch niemals sein wird. Aber ist ein rechtes Weltbild davon ausgeht, es gibt eine klare Idee davon, wie der Mensch ist, wie er gemacht wurde und wie er auch immer sein wird. Und damit müssen wir umgehen und müssen ihn zu seinem Besten vor sich selbst schützen. So, und das würde ich jetzt mal so daumenkinomäßig so mal ganz schnell einmal so durchblättern.
Für mich ist die Frage aber ja tatsächlich auch, ob es für diese Justierungen nicht trotzdem irgendwie eine Zielrichtung, eine Orientierung geben muss. Und das Gefühl ist, dass, also ich meine, wenn man jetzt irgendwie Helmut Schmidt ranzieht mit wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Das Gefühl ist, dass sowas irgendwie ein bisschen abhanden gekommen ist, dass man sich darauf oder auch letzten Endes unter irgendwie unserem aktuellen Regierungsduktus, dass man eher sagt, man orientiert sich an kleinen und an Stellschrauben und macht Verbesserungen, aber so richtig, wo es hingehen soll, wird nicht thematisiert. Und für mich hat sich das eben so gelesen, als wäre das tatsächlich auch eine Parallele, dass man sagt, man will, wenn in der russischen Revolution durch diese Verschmelzung von Technologie und Kunst auch über die Zukunft nachgedacht wurde, dann wurden ja auch irgendwie Visionen oder so eine Stoßrichtung angegeben worden sein, ohne dass man die jetzt sklavisch dann verfolgt.
Ja, das stimmt, aber das macht sich auch da auch in der Zeit, auch in diesen, würde ich mal sagen, wichtigen 10 Jahren zwischen 1920 und 1930, ist es auch da so gewesen, dass, also erstmal hat man nicht in irgendeinen Irrsinn hineingesponnen, obwohl man Visionen hatte von Menschen auf dem Mond, die dann ja auch irgendwie gar nicht so lange später auch Wirklichkeit wurden. Aber keine Ahnung, in der Musik wurden dann so die ersten Vorstellungen von Obertonreihen und Obertonspektren entwickelt, die man mithilfe von Helmholtz-Resonatoren, also ganz mechanischen Instrumenten, dann erkundet und analysiert hat. Aber man ist schon davon ausgegangen, dass da mehr ist, als man zu dem Zeitpunkt auch wirklich sozusagen messen konnte. Das sind so Spinnereien, auf die kann man weiter zuarbeiten. Aber das ist das Interessante, solche Spinnereien findest du in der Wissenschaft, genau wie in der Kunst, genau wie in der Politik oder in mikrosozialen Systemen. Dieses Spinnen ist wahnsinnig wichtig, aber es macht keinen Sinn, sozusagen frei zu drehen und sich vorzustellen, irgendwo wohnt das Spaghetti-Monster und dem huldigen wir ab jetzt, weil sowieso alles so absurd ist, dass wir auch einfach sagen können, ich bin jetzt Teil des Kults des Spaghetti-Monsters, was eigentlich das Weltall erschaffen hat. Finde ich jetzt grundsätzlich jetzt nicht schlimm, wenn jemand irgendwie damit irgendwie eine gute Zeit hat, aber darum geht es nicht. Insofern Spinnen ist eine Frage. Also geht es jetzt wirklich komplett ums Freidrehen oder geht es halt um sich was trauen? Und wenn man eine Fährte hat, dann halt wirklich voll loszulegen. Und darum geht es schon in diesem Symposium. Ich sehe aber, Ich weiß, klar, dieser Frust irgendwie, was Politik angeht, ist irgendwie da, aber wir brauchen nun mal irgendwie im Moment schon auch sehr viel Pragmatismus in der Politik. Und es gibt ja trotz allem, gibt es ja eine Menge Räume, in denen echt extrem avantgardistisch gedacht und geforscht wird und entwickelt wird. Das kann man auch nicht immer alles sozusagen nur von der Politik erwarten. Also man muss auch einfach mal sagen, Politik gibt uns einfach irgendwie Geld, damit wir hier an der Stelle irgendwie forschen können, ne? Und dass da der Neoliberalismus einfach nicht so zupackt, dass einfach nur noch geforscht wird, was irgendwie letztlich irgendwie Presse bringt oder Geld bringt oder für irgendwie 3 Saisons irgendwie jetzt einfach der heiße Scheiß ist. Also dann sagt man irgendwie, jetzt ist, keine Ahnung, die AIDS-Forschung ist jetzt gerade einfach überhaupt nicht so spannend wie irgendwie, was weiß ich, Genforschung oder irgendwie Erbkrankheiten schon frühzeitig erkennen, als sieht man da Gelder wieder ab. Das weißt du so, also man muss einfach an den Stellen, wo avanciert und radikal gedacht wird, da muss man eben auch Räume dafür schaffen. Aber man kann nicht davon ausgehen, dass jetzt diese Räume sozusagen auf die gesamte Gesellschaft übertragbar sind. So. Also das, so sehe ich das. Also was, ich weiß nicht, es ist schwer, deine Frage jetzt so richtig konkret also zu lösen. Ne?
Das kann auch gar nicht der Anspruch sein.
Ja, ich kann sie so in Teilen, kann ich sie bestätigen. Also ich glaube, man muss einfach weiter spinnen, aber ich meine, das wird nach wie vor gemacht.
Das war an unserem Telefon über das Symposium Real existierende Utopien Jan St. Werner. Vielen Dank für dieses Gespräch und ein gutes Symposium wünsche ich euch.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ihr seid dabei. Dafür machen wir es doch.